Schnaps soffen sie ja alle die Chorber der älteren Generation, wenn man ihnen gab. Und man gab ihnen oft diesen herumziehenden Chorbflechtern, die überall und nirgends zu Hause waren. Namentlich, wenn man sie für eine Arbeit oder Handreichung gefügig machen, das heißt mit Vorbedacht, recht billig abspeisen wollte. Oder wenn man sonst eine Schurkerei mit ihnen vorhatte. Und ihre fast sprichwörtlich etwas losen Sitten waren nicht besser und nicht schlechter als die Behandlung, die man ihnen zuteil werden ließ. Dass sie selber eine Chorberfamilie und heimatlos waren, hatte mir mein längst verstorbener Vater einmal gesagt. Aber dass wir den Familiennamen eines verlassenen, ledigen Weibes führen, dass mein Großvater das zwiefach geächtete, heimatlose und uneheliche Kind einer alleinstehenden Heimatlosen, Anna Minder, war, hat er mir in falscher Scham immer verschwiegen. Erst als ich selber schon in reifen Jahren war, habe ich dann im Eheregister von Petterkingen und weiter zurück im Geburtsregister von Ursenbach über meinen Großvater gelesen: unehelicher Sohn der Anna Minder von heimatlos. Das war kurz und bündig und jedes weitere Nachforschen unnütz. Was ich aber doch ermittelt habe, ist, dass diesen landesgebürtigen Heimatlosen oder Landsaßen im Bernerland und auch in der übrigen Schweiz das Heiraten durch geschriebenes und ungeschriebenes Recht ordentlicherweise nicht erlaubt war. Das war eine sehr weise Maßregel, denn nicht genug damit, dass man diese ausnahmslos armen, aber aufgeweckten und freiheitsliebenden Leute ihres Ortsbürgerrechts mit seinen Nutznießungsrechten meist für lustig erklärte, wenn sie einmal nach längeren Chorber- oder Kesslerhausierfahrten in ihren Heimatort zurückkehrten. Nein, um sich auch für alle Zeiten ihre Nachkommen vom Halse zu schaffen, versuchte man diese zu heimatlosen gestempelten Ausgestoßenen durch ein ebenfalls zu Recht erklärtes Verbot des Heiratens womöglich ganz auszurotten. Das sind geschichtlich erhärtete, aber recht unheilige Tatsachen, die ich, der Enkel der von aller Welt verschupften Ahnen, aus zerstreuten alten Papieren und aus vielen Geschichtswerken mit dem Eifer eines treuen Hundes ausgegraben habe, der auf dem Grabe seines verscharrten Herrn die Erde aufwühlt. Diese weise Maßregel der erzwungenen Ehelosigkeit hatte aber bei unserer mit unbeugsamen Lebenswillen beseelten Ahnfrau keinen weiteren Erfolg, als dass wir ihr den bescheidenen Namen Minder der Mutterlinie verdanken. 200 Pfund wiegt der protzige Herr, der sich so heftig erboste, als der verdammte Maifestzug schmetternd vorübertoste. Schüchtern zuerst, von der Knechtschaft gebückt, kamen sie auf die Gasse, reckten sich bald ein wenig empor, angesteckt durch die Masse. Nicht zum Vergnügen nahmen sie teil, nein, um einmal zu hoffen. Unsinn, es war das störrische Volk ohne Zweifel besoffen. Frei, ach nur einen Tag im Jahr. Arbeitsscheues Gelichter, das nur beständig saufen möcht, nennt uns der feine Dichter. 10-mal schon hat er sein Glas geleert mit einem grimmigen Fluche, und was er da sonst noch geschwefelt hat, steht nicht alles im Buche. Tags darauf ist die ganze Schar wieder ins Joch gezogen. Doch der Herr mit dem feisten Gesicht hat noch lange gelogen. Wenn er 12 Stunden anhaltend wie ein Windspiel im Stücklohn arbeitete, ohne nur einmal aufzuschauen oder auf den Abtritt hinunterzugehen, um einmal frische Luft zu schnappen, so brachte er es dann auf die ganz ansehnliche Höchstleistung von 600 bis 700 prima Kopfzigarren im Tag. Vom 100 wurde 50 bis 80 Rappen und für die Luxuszigarren Havanna und Manila höchstens 1 Franken bezahlt. Das machte einen ausnahmsweisen höchsten Tagesverdienst von 5 Franken 60 Rappen, aber wohlverstanden für 2 Personen zusammen. Denn hiervon musste nun der Zigarrenmacher noch seine Wickelmacherin selber bezahlen. Die war allerdings als untergeordnete Hilfsarbeiterin nicht so fürstlich bezahlt wie der Zigarrenmacher und bezog von den Wickeln deutscher Fasson nur 24 Rappen vom 100, sodass meinem Vater noch der beneidenswerte Höchstverdienst von ausnahmsweise 3 Franken und 90 Rappen im 12-stündigen Arbeitstag übrig blieb. In den meisten Fällen gab's aber geringere, schlechter bezahlte Arbeit. Öfters auch hindernde Zwischenfälle, sprödes, rissiges Deckblatt oder zu langes Versäumnis mit den Formen und Pressen, sodass ein Höchstverdienst von 3 Franken 50 aller Handel war, meist aber nicht erreicht wurde. Aber trotzdem hatte unser Vater keinen Grund, sich zu beklagen, wenn er daran dachte, wie viel weniger die anderen verdienten, die keine Qualitätsmarken, sondern nur Zigarren französischer oder italienischer Fasson, Stumpen, Granson oder Brisago verfertigten. Dies war schon mehr ein Massenartikel, von denen ein ganz tüchtiger Arbeiter bei höchstem Fleiß und bei 12-stündiger, kaum durch das am Arbeitsplatz eingenommene, lumpige Mittagessen unterbrochener Arbeit bis zu 1200 Stück und in einigen verzweifelten Fällen sogar noch mehr machte, wovon ihm dann, nach Abzug des Wickelmacherlohnes von 1 Franken 60, noch 2 Franken 90 vom 1000 übrig blieb. Und das waren nur die allerbesten Arbeiter und Arbeiterinnen, deren ganzes Sinnen und Trachten in der Fabrik aufging und die durch jahrelange Übung und angepeitscht durch die, sagen wir, Notwendigkeit, eine fast fabelhafte Geschwindigkeit entwickeln konnten, die solch im Verhältnis zu den anderen wirklich hohe Löhne erzielten. Eine Burg und ein Dorf, ja ein Städtchen ist's gar, wo meine sinnige Kindheit und Jugendzeit war. Dort war mein stilles Erschließen. Und waren wir arm, verachtet, gering, und ich ein kleines, fantastisches Ding, dort konnte ich die Jugend genießen. Und oftmals schaut ich zum alten Schloss und wähnt mich als Ritter hoch zu Ross, dort in dem Burghof zu warten. Und bald drauf geht es den Schlossweg hinab, mit Klipp und Klapp in vollem Trab, mit Lanzen und Standarten.